Wir fahren fort in unserer Predigtreihe in Römer 8. Wer keine Bibel dabei hat und gerne eine haben möchte, der darf gerne einfach seine Hand heben. Und Friedbert, der hat ein paar Bibeln in der Hand und der kann sie dann euch gerne geben. Also wer eine Bibel möchte, einfach mutig die Hand hoch. Also ich nicht, ich habe eine. Und ich habe gesehen, dass bei allen sogar schon das Bändchen bei Römer 8 ist. Also es ist sehr luxuriös. In Römer 8 werden uns heute die Verse 18 bis 25 beschäftigen. Heute mal ein etwas längerer Abschnitt als die letzten Wochen. Und ich möchte die Verse lesen und ihr könnt sie an der Wand mitlesen. Und Paulus schreibt hier an die Christen in Rom, ab Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Amen. In der letzten Woche hatten wir, ich finde, einen sehr interessanten, ermutigenden und spannenden Gottesdienst mit, wie schon erwähnt, mit einem Zeugnis, wo jemand gesagt hat, hey, Gott hat mich berührt und Gott hat mich gesund gemacht und davon würde ich euch erzählen. Wir haben hier einen sehr begeisterten Lobpreisleiter gehabt, der uns einen interessanten Vergleich zur Predigt geliefert hat. Stellt euch vor, die Queen würde heute kommen und sagen, du bist jetzt mein Kind, du bist mein Erbe, ich gebe dir alles, was mein ist. Wie würden wir uns freuen? Und das war eine schöne Metapher, ein schöner Vergleich, wenn Gott zu uns kommt und sagt, du bist mein Erbe, du bist mein Kind. Was macht das mit uns? Welche Freude kommt dann in uns hoch? Welche Freude? Ja, kommt in uns hoch. Ja, ein paar Startschwierigkeiten, das kriegt der Geist Gottes mit uns auch noch hin. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr ermutigende Botschaft. Wir sind Kinder Gottes und Kinder Gottes werden geleitet durch den Heiligen Geist. Sie sind in der Lage, gegen Sünde zu kämpfen, gegen die Dinge, die in uns aufbegehren und die Gott nicht gefallen. Durch den Heiligen Geist haben wir die Kraft, dagegen vorzugehen. Das macht Mut. Es ist gut, wenn wir das erkennen, dass wir Kinder Gottes sind und vor allem, dass wir nicht nur sagen, wir sind Kinder Gottes, sondern dass wir sagen können, aber lieber Vater. Denn wir bleiben ja nicht bei uns stehen, sondern wir gehen zu dem wir hingehen sollen. Und dass wir diese Verbindung leben dürfen, das ist so gut für uns. Aber was ist das für ein Text, der jetzt kommt? Letzte Woche war es doch noch so schön. Und jetzt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit, Moment mal, Leiden der jetzigen Zeit, ging es nicht um den Geist der Kindschaft, dass Gott uns liebt und dass er sich selbst sozusagen in uns hineinpflanzt. Und jetzt so ein Thema. Ist das Kapitel 8 im Römerbrief nicht immer so groß umschrieben? Das Leben im Heiligen Geist steht auch bei einigen Bibeln so oben drüber. Das Leben im Heiligen Geist. Gib uns was Ermutigendes. Römer 8. Und jetzt kommt auf einmal das Leiden der jetzigen Zeit. Und man fragt sich, woher kommt auf einmal dieser Gedanke des Leids, obwohl es eben gerade noch so positiv war? Der Text beginnt wie? Denn. Wieder ein Signalwort, genauso wie letzte Woche. Das Denn möchte uns verweisen auf das, was davor stand. Also auf unseren Text von letzter Woche. Hätten wir mehr Zeit, wären wir auch noch darauf eingegangen. Jetzt holen wir das nach und gehen in den Vers 17, also den Vers vor unserem Predigtext, und wir können dort lesen, wenn wir Kinder sind, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Bis dahin noch super positiv. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch verherrlicht werden. Also ihr merkt, dieser Vers ist voll von, menschlich gesehen, positiven Aspekten. Wir sind Kinder, wir sind Erben Gottes, wir sind Miterben Christi, wir werden verherrlicht werden. Und da könnte jeder hier sitzen und sagen, jo, das will ich haben. Das gehört mir, das möchte ich, das soll für mein Leben gelten. Ich möchte ein Erbe Gottes haben, ein Erbe Gottes sein, ich möchte Kind Gottes sein. Aber wir haben hier wieder so ein interessantes Signalwort. Es gibt eine Bedingung. Wenn. Und das hat schon der Text von letzter Woche drin. Wir sind das alles, uns ist das alles versprochen, wenn wir wirklich mitleiden. Wenn wir wirklich mit Christus mitleiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Diese Dinge gehören zusammen. Wer hier sagt, ich möchte nicht mit Christus mitleiden, was das auch immer bedeutet jetzt. Aber das ist nicht das, was ich will. Der klammert sich völlig aus diesem Text und sagt auch automatisch, ich will kein Kind Gottes sein, ich will kein Erbe Gottes, ich will kein Miterbe Christi und ich will auch nicht mitverherrlicht sein mit Christus in der Ewigkeit. Das heißt, diese Bedingung des Leids in der jetzigen Zeit ist ein wesentliches Element für das Leben im Heiligen Geist im Hier und Jetzt. Du denkst vielleicht, das ist ernüchternd, aber das gehört zu der Botschaft dazu. Jesus hat uns nicht ein einfaches und leichtes Leben, einen kleinen Spaziergang mit ihm, wo er sich einfach über uns freut und wir uns über ihn und dann ist alles Paletti. Das Leben als Christ ist mit Leid gekennzeichnet. Und das ist wichtig, dass wir uns heute komplett Zeit nehmen für dieses Thema. Denn wenn ihr den Fernseher einschaltet und dort Predigten hört, gibt es viele, viele Predigten, die dieses Thema schön ausklammern. Und wie Rattenfänger unterwegs sind und immer nur die schönen Dinge proklamieren. Hier gibt's Glück, hier gibt's Segen, hier gibt's Freude, hier gibt's Frieden. Ja, ist alles richtig, ich bin voll dabei. Aber die Christen, die Gott und sein Wort lieben, müssen auch bekennen, wir sind dazu berufen, mitzuleiden in dieser Zeit, im Hier und Jetzt. Ich nenne dieses Mitleiden mit Jesus das äußere Zeugnis meiner Gotteskindschaft. Und wir haben letzte Woche davon gehört, dass der Geist Gottes unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ich habe gesagt, das ist etwas, was jeder selber erfahren muss, dass der Heilige Geist Wohnungen einnimmt und einem versichert, du gehörst zur Familie Gottes. Das kann kein Mensch tun. Das muss der Heilige Geist in einem selber bewirken, dass man zu diesem Ausruf kommt, ja, ich bin in Christus, keine Verurteilung mehr für mich. Ich bin frei von jeglicher Schuld, weil Jesus für mich gezahlt hat und ich bin sein Nachfolger, ich bin Gottes Kind. Das ist etwas, was wir nicht machen können, das ist ein inneres Zeugnis. Aber es bleibt nicht nur bei diesem inneren Zeugnis, es gibt auch ein äußeres Zeugnis. Und deswegen hat Römer 8 auch beides. Es gibt etwas, was in deinem Herzen passiert, aber wenn du einfach nur in deinem Herzen irgendwie verspürst, ich bin ein Kind Gottes, aber das äußere Zeugnis fehlt, dann fehlt eine Hälfte. Das innere Zeugnis, dass du Gottes Kind bist, dass der Heilige Geist dich darin überzeugt, nein, du bist nicht Sklave, sondern du bist ein Freund Gottes, ein Kind Gottes. Dieses innere Zeugnis wird dich dazu treiben, es auch nach außen zu bringen und auch bereit zu sein, für Jesus den Preis zu zahlen. Egal was es ist, mit Jesus zu gehen, Ja, die Privilegien, das ist ein wichtiges Thema und darüber haben wir schon viel gehört und wir werden auch noch darüber hören. Die Privilegien, die Jesus genießt, die genießen auch wir. Aber wir gehen auch, wir teilen auch sein Leid auf dieser Erde. Seinen Kampf, den er gekämpft hat auf dieser Erde, den kämpfen auch wir. Und wenn du ein Christ sein willst, der nicht bereit ist zu kämpfen, nicht bereit ist zu leiden, sondern sich immer da rausstellen möchte und irgendwie auf der Suche ist nach purer Erfüllung und Glück im Hier und Jetzt, dann ist das nicht das Christentum, das ist nicht der biblische Glaube, den Gott uns präsentiert in seinem Wort. Du kannst es gern denken, aber es ist nicht realistisch. Du wirst nach einiger Zeit von der Realität eingeholt werden. Und Paulus ist realistisch. Der Himmel ist hier angebrochen, aber er ist noch nicht auf der Erde. Wir beten im Vater unser, dass der Himmel sozusagen auf die Erde kommt, dass der Wille Gottes, wie er im Himmel passiert, auch hier geschieht. Aber ihr merkt, dass wir das Gebet immer und immer wieder beten. Warum? Weil es noch nicht vollkommen ist, weil es noch nicht erfüllt ist. Und es ist gut, wenn wir uns darüber freuen, wenn Dinge starten, wenn jemand gesund wird. Das ist gut, das sind Zeichen des Himmelreiches. Aber wir werden den himmlischen Zustand des völligen Erbes, werden wir nicht hier erreichen können. Das ist übrigens ein Thema, was Paulus nicht nur im Römer 8 behandelt, in Römer 6, also ein paar Seiten weiter vorne, schreibt Paulus in Vers 5. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir können nicht nur die Perspektive nach oben zeichnen, sondern wir müssen uns auch das Grab anschauen, wir müssen das Leiden Jesu uns anschauen. Und unser Text sagt, wir sind nicht nur eins mit der Auferstehungskraft Gottes, sondern wir sind, das ist ein ganz, ganz intensives Wort, was hier steht, wir sind verwachsen mit der Gleichheit des Todes Jesu. Wir leiden mit ihm. Verwachsen, du kannst auch in deine Bibel schreiben, zusammengewachsen, wir sind vereinigt, wir sind eins gemacht. Und ich liebe am meisten die Übersetzung, wir sind ineinander verschlungen. Das ist nicht trennbar, das gehört zusammen. Deswegen hatten wir auch viele Predigten über Nachfolge. Wer mir nachfolgt, muss bereit sein, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und deswegen sagt Paulus in Römer 6, wir sind mit der Gleichheit seines Todes. Wir identifizieren uns, dass wir verwachsen sind da drin. Wir sind, ich kann das gar nicht bildlich euch darstellen, wir sind ineinander verschlungen mit Jesus Christus. Und wenn wir mitleiden, dann bedeutet das auch, dass wir verwachsen sind mit der Auferstehung. Und dann haben wir Hoffnung auf eine ewige Herrlichkeit, die super ist. Aber wir dürfen das Verwachsen der Gleichheit seines Todes, das Mitleiden auf dieser Erde, das Seufzen im Hier und Jetzt nicht vernachlässigen. Es gehört zu unserem Leben dazu. Als Kinder Gottes leiden und seufzen wir im Hier und Jetzt. Und das braucht Raum in der Gemeinde Jesu. Es ist gut, dass wir Du begeisterst mich singen. Und das ist auch ein wichtiges Element. Wir sollen uns freuen im Herrn. Aber es braucht auch Zeiten, wo wir gemeinsam seufzen vor Gott. Wo wir vor Gott klagen. Wo wir ihm bekennen, das, was wir hier sehen, das bedrückt uns. Und wir möchten, Herr, dass dein Wille vollkommen geschieht auf Erden. Bitte komm wieder und stell alles wieder her. Wir sehen doch die Not um uns herum, dass kein Mensch gewappnet ist, diese Not zu tragen und zu schultern. Es braucht eine Wiederherstellung von Gott. Es braucht sein Himmelreich, was er in Vollkommenheit aufrichtet. Und Jesus hat es hier auf dieser Welt, er ist wirklich auf unserem Planeten rumgelaufen. Ist euch das bewusst? Du kannst quasi nachlaufen, wo er gelaufen ist. Das ist krass. Jesus Christus hat es etwas gekostet, treu zu seinem Vater zu stehen. Und treu nach den Schriften zu leben. Das hat ihm was gekostet. Auch hierin hat er gelitten. Und was wir heute alles feiern, Karfreitag, Ostern und jetzt auch nächstes Jahr werden uns die Ohren voll sein mit Reformation. Und ich bin ein purer Fan der Reformation. Und ich glaube, wir haben viel vergessen, was in der Reformation passiert ist, heutzutage. Aber was wir heute mit großen, pompösen Festen feiern und zelebrieren, das war früher kein großes Fest. Karfreitag war kein Feiern angesagt. Karfreitag hat Christus gelitten. Er hat mit der Schöpfung zusammen geseufzt, er hat mit der Schöpfung geklagt. Karfreitag und auch die Reformation, diese Kämpfe, die dort gekämpft wurden für die Wahrheit des Evangeliums, das waren Mitleidsbekenntnisse. Mitleid im Sinne von Römer 8, Vers 17. Wenn wir mitleiden, dann werden wir auch verherrlicht werden. Es waren Bekenntnisse zu der Wahrheit des Evangeliums, zu der Wahrheit, dass Jesus Christus der einzige Weg ist in den Himmel. Der einzige, der absolut einzige. Das war Mitleiden mit Christus. Und auch das können wir auch heute erleben. Glaub nicht, nur weil du in Deutschland bist, gibt es das nicht. Es kostet unter Umständen sehr, sehr viel, sich zu bekennen zu Jesus Christus, vor allem in unserer pluralistischen Gesellschaft, dass Jesus Christus der alleinige Herrscher, der alleinige König ist und niemand neben ihm stehen darf. Keine Maria, keine Heiligen, Jesus Christus allein. Das ist ein hartes Bekenntnis heutzutage. Und zack, bist du ein intoleranter Depp. Auflehnung von Seiten der Welt gegen Jesus und das, was er gelehrt hat, das erleben wir auch hier und heute. Und das bedeutet Mut, mit Jesus zu leiden, für Jesus einzustehen. In 1. Petrus 4, Vers 12 lesen wir: Geliebte, was für eine Anrede, Geliebte. Lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Nochmal zurück. Das Feuer der Verfolgung. Lasst euch nicht befremden. Seid nicht verwundert. Als wenn da irgendwas passieren würde, was irgendwie völlig unvorhergesehen käme. Und wie oft sind wir verwundert? Wie oft sind wir dann doch in so einer Situation, dass wir denken, boah, warum passiert mir das jetzt? Herr, warum? Warum muss ich jetzt hier mitleiden? Warum komme ich in die Situation, wo es schwierig wird für mich? Warum? Wir kennen Gottes Wort zu wenig. Gottes Wort sagt seit 2000 Jahren, ihr solltet euch nicht überrascht fühlen, wenn auf einmal Prüfungen in eurem Leben kommen, wo ihr mitleiden werdet, wo das Kreuz getragen werden muss. Wundert euch nicht, als wenn euch irgendwas Fremdes passieren würde. Das gehört zu dem Hier und Jetzt dazu. Weiter. Also, lasst euch nicht befremden, sondern freut euch, Vers 13. Insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Merkt ihr, wie die Herrlichkeit, wenn Jesus wiederkommt, wenn er alles wieder aufrichtet, wenn er offenbar wird, wie das zusammenhängt mit dem Mitleiden mit Jesus Christus. Wenn du eine Sehnsucht hast nach dem Himmel, dann bedeutet dein täglich Brot Mitleiden mit Jesus Christus. Wenn wir das verkündigen, wenn wir das bekennen, werden unsere Kirchen leerer werden. Aber sie werden wahrhaftiger werden. Ein alter Mann hat mir mal in Berlin in meiner Gemeinde gesagt: Alma, Es ist schön, mit 300 Leuten einen Gottesdienst zu feiern, aber ich bin lieber mit 100 Leuten, die ernsthaft Christus lieben, als mit 300, die lau einfach beieinander sitzen und eine nette Stunde zusammen haben. Boah, dachte ich, krass. Die Leiden des Christus sind unser täglich Brot. Wir gehen zurück in das 8. Kapitel und können dort, also in Vers, ich möchte auf den Aspekt nochmal der Kindschaft und der Sohnschaft eingehen. Wir hatten letzte Woche gehört, dass wir keinen Geist der Knechtschaft empfangen haben, in Vers 15 heißt es so, sondern wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen. Wir sind Kinder Gottes. Das ist safe. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann kann dir das keiner wegnehmen. Du hast den Geist der Sohnschaft, der Kindschaft empfangen. Du bist Kind Gottes. Aber jetzt gehen wir mal ein paar Verse weiter auf Vers 23. Und was lesen wir dort? Nicht allein aber die Schöpfung, sondern auch wir selbst seufzen, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Wir haben was. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Merkt ihr, in welche Spannung auf einmal dieser Text kommt? Eben gerade hat Paulus noch gesagt, du hast den Geist der Sohnschaft. Das kann dir niemand nehmen. Es ist eine Realität, es ist eine Wirklichkeit. Freu dich darüber. Geh zu deinem Vater wie ein Kind. Ein paar Verse weiter spricht er über die Herrlichkeit und sagt, wir erwarten die Sohnschaft. Da ist ein Element, was noch nicht da ist. Und wer in der Bibelstunde regelmäßig dabei ist und auch hier schon einige Predigten gehört hat, hört immer von mir dieses Prinzip, wir haben etwas schon jetzt, aber noch nicht. Jesus Christus hat schon jetzt uns etwas gegeben, aber es steht noch etwas aus und es ist noch nicht Realität. Ja, ich bin geheiligt, gerechtfertigt und Paulus geht sogar so weit, ich bin sogar schon verherrlicht. So sicher ist das. Schon jetzt. Aber noch nicht. Habe ich die Erlösung meines Leibes, habe einen verwandelten Leib. Übrigens heißt Erlösung des Leibes nicht, einige verstehen das falsch, nicht Erlösung vom Leib. Einige denken, wir sollen Geisterwesen im Himmel sein, die dann so rumwabern oder so. Erlösung des Leibes, nicht vom Leib. Wir brauchen einen Leib. Gott hat uns so gemacht. Jesus Christus hat jetzt einen verwandelten Leib, einen erneuerten Leib. Ist euch das bewusst? Wir werden auch mit Leibern, mit Körpern rumlaufen, so wie jetzt, aber verwandelt. Viel, viel besser. Ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Geschrei. Das ist doch eine Aussicht. Wir haben schon die Sohnschaft. In uns ist das Himmelreich angebrochen. Aber die äußere Realität, auf die warten wir noch. Manchmal, wenn Christen in Einheit zusammenkommen, dann, ich hoffe, ihr habt es schon mal erlebt und ich hoffe auch schon hier, dann hat man für einen kurzen Augenblick das Gefühl, es ist wie Himmel auf Erden. Herr, das ist gerade so eine Dichte, deine Atmosphäre, deine Präsenz ist so spürbar da. Deine Heiligkeit, deine Herrlichkeit, es ist ehrfurchtsgebietend. Aber wir merken, dass diese Momente zu Ende gehen. Und dass wir dann auf einmal wieder im Kampf sind. Leute, Jesus hatte das auch. Jesus hatte das auch. Innigste Gemeinschaft am frühen Morgen auf dem Berg. Und dann muss er vom Berg runter in die Welt und wieder kämpfen. Für die Wahrheit einstehen. Unsere Zwischenphase zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Nur weil etwas noch nicht ist, das müssen wir feststellen. Nur weil etwas noch nicht ist, heißt es nicht, dass wir jetzt noch nichts haben. Wir müssen das differenzieren lernen. Wir haben den Geist der Sohnschaft. Wir sind Kinder Gottes und Gott verändert uns auch. Gott gibt uns starke Erfahrungen, gibt uns Heilung, gibt uns Erneuerung. Aber wir erleben auch, dass der Himmel noch nicht vollkommen auf der Erde ist und es unsere Sohnschaft in einem gewissen Grade noch aussteht. Also wer dir verspricht, dein Körper kann hier und jetzt immer völlig komplett erneuert sein, dann musst du ihm einfach diesen Text geben und sagen, weißt du, ich warte da drauf. Welchen Jesus hast du kennengelernt, dass du das schon sagen kannst? Ich warte da drauf. Unsere Zwischenzeit zwischen jetzt und Himmel wird beschrieben mit Leid, mit Nichtigkeit, man kann auch sagen, mit Vergeblichkeit, mit Leerheit, Sinnlosigkeit, mit Verderben, mit Vergänglichkeit. Ja, wer ist hier, der nicht sagen kann, ich erlebe Vergänglichkeit? Ja, wenn du vielleicht noch 15 bist, dann wirst du das nicht erleben. Aber lass einfach mal ein paar Jahre ins Sand ziehen und dann guckst du in den Spiegel und sagst, ja, auch hier sehe ich Verderben. Oder? Das ist nicht schlimm. Diese Zeit ist so. Ja, wir seufzen darüber. Aber das sind jetzt wirklich die kleinen Probleme, dass in unserem Gesicht sich etwas verändert. Die Leiterscheinungen, die hier erwähnt werden, die machen den Anschein, als wenn Paulus nicht nur Verfolgung meint, sondern dass er Leiterfahrung in jeglicher Facette mit hineinbezieht. Weil er sagt, die Schöpfung leidet. Die gesamte Schöpfung leidet. Die Schöpfung leidet nicht unter Verfolgung. Also es ist ein Leid, was nicht nur die Verfolgung meint, also für Jesus sich zu bekennen und Zeugnis zu geben, für ihn treu zu sein, sondern es geht um das Leid an sich. Das kann Krankheit, Schmerz, Enttäuschung, Ungerechtigkeit, Misshandlung sein, Ablehnung, Krisen, Armut, Trauer, Hunger, Tod, Kampf gegen Satan und Kampf gegen Sünde. Das sind alles Momente, wo wir seufzen können mit der Schöpfung und warten, wann ist das endlich zu Ende. Meine Lieben, wir müssen lernen, dass Römer 8 nicht nur sagt, das Leben, hier wird das Leben im Heiligen Geist beschrieben, sondern Römer 8 beschreibt das Leben im Leid. Das gehört zum Leben im Heiligen Geist dazu. Wer den Geist Gottes empfängt, empfängt sehr Großes. Es erhebt unsere Seele und macht uns froh. Aber Gottes Geist erdet uns durch sein Wort, sagt, ja, deine Seele ist aus dem Staub, ja, aber dein Körper, du siehst es, du seufzt. Der liegt noch im Staub und der muss noch rausgeholt werden. In Vers 22 lesen wir es. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Das ist ein spannender Vers, weil dieses Seufzen in dem Text eben gerade, was wir besprochen haben, stärker den Fokus hatte, was ich erwähnt habe. Wir seufzen über das, was uns erschüttert, was uns nicht gefällt. Über die Not, über Krankheit, über den gegenwärtigen Zustand. Aber unser Text sagt, dass die ganze Schöpfung seufzt und in Vers 19 sogar, dass sie sehnsüchtig harrt, dass sie sehnsüchtig Ausschau hält auf etwas, was kommt. Also es ist nicht nur ein Seufzen, oh, das ist alles so schlecht, sondern ein Seufzen nach vorne gerichtet. Und das sollte unser Seufzen, unser Klagen auch beinhalten. Es geht im christlichen Glauben und in christlichen Gebeten nicht um Selbstmitleid. Dass wir die ganze Zeit so bedröppelt da einfach so, ach, das ist alles so schlecht, das ist alles so doof und ich könnte darüber jammern und ich heule darüber und ich tue es auch. Christliches Seufzen schaut nach vorn. Wartet sehnsüchtig auf etwas, was kommt. Maranatha. Wir gucken nach vorn, wir gucken nach oben und woher wird uns Hilfe kommen? Wir bleiben nicht einfach bei unserem Problem stehen und machen so die Kiste zu. Wenn du merkst, dass du in so eine depressive Stimmung kommst, in so eine Spirale, die immer nur nach unten geht, dann ist es nur die halbe Seite der Medaille. Christen haben den Geist Gottes in sich, der sie erinnert. Du hast doch was empfangen. Da kommt noch mehr. Schau nach oben, seufze nach vorne, seufze nach oben, seufze zum Herrn, er wird kommen. Die Erfüllung der Ziele Gottes steht aus. Habt ihr gesehen, dass in Vers 22 steht, dass die ganze Schöpfung in Geburtswehen liegt? Einige haben eine Geburt miterlebt. und nur die Hälfte maximal durchlebt. Geburtswehen sind irgendwie was Spannendes. Das ist großer Schmerz. Also jetzt sagt ihr, was erzählst du denn jetzt? Ja. Ich habe es nur von außen gesehen, aber es ist ein Riesenschmerz. Und ich habe mal gehört, wenn Männer Kinder bekommen könnten, wären wir schon längst ausgestorben. Es ist eine große Not in diesem Augenblick. Großes Leiden, großes Ächzen, großes Seufzen. Aber wenn eine Mutter in Geburtswehen liegt, woran denkt sie da? Sie bleibt nicht bei ihrem Leid stehen. Sie bleibt nicht bei ihren Schmerzen stehen, sondern sie ist erfüllt von dem Gedanken, hier etwas zu befreien, hier etwas auszutragen. Und man wartet auf diesen Moment monatelang. Wie wird es sein? Und da entwickelt sich eine Vorfreude. Und wenn es dann da ist, dann ist das Leid wie vergessen, wie weg auf einmal. Und der Mann denkt, hä? Wie? Eben gerade noch rumgeheult und jetzt lachst du? Als wenn nichts gewesen wäre. Das ist für mich ein absoluter Hammer, ein absolutes Wunder. Wir Männer sind ja manchmal Jammerlappen. Ja, hat ein Mann gesagt. Der darf das sagen. Und es ist spannend, dass das Leiden der Schöpfung auch mit den Geburtswehen beschrieben wird. Es bleibt nicht einfach nur beim Leiden und beim Seufzen, sondern ein Seufzen, was nach vorne geht. Das Kind wird befreit, die Schöpfung wird irgendwann neu geboren. Es wird etwas Neues geben. Und in unserem Text heißt es, dass es ein sehnsüchtiges Harren ist. Ich greife mal hier kurz vorweg. Jemand hat geschrieben, sehnsüchtiges Harren beschreibt das Verhalten eines Menschen, der mit vorgeneigtem Kopf eifrig den Horizont nach den ersten Anzeichen der anbrechenden Herrlichkeit absucht. Man beschreibt dieses sehnsüchtige Harren, kann man auch beschreiben, mit auf Zehenspitzen stehen. Für Paulus war das Leben kein ermüdendes Warten, sondern lebendige, sehnsüchtige Erwartung. Christen sind von der allgemein menschlichen Situation nicht ausgenommen. Auch sie kämpfen den Kampf mit dem Bösen in ihrer eigenen Natur. Auch sie leben in einer Welt des Todes und der Vergänglichkeit. Doch sie leben nicht nur in dieser Welt, sondern auch in Christus. Sie sehen nicht nur diese Welt, sondern hinter ihr die Welt Gottes. Christen sehen nicht nur die Folgen der Sünde, sondern sie erkennen auch die Kraft der Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Deshalb ist der Grundton des christlichen Lebens stets Hoffnung, niemals Verzweiflung. Als Christen warten wir nicht auf den Tod, sondern auf das Leben. Wenn du auf deine letzten Tage zugehst, dann kannst du allen sagen, ich warte auf das Leben. Das ist völlig paradox für Menschen um dich herum, die sagen, du, dein Leben ist zu Ende. Du hast jetzt 80, 90 Jahre gelebt und wie kannst du sagen, du wartest auf das Leben? Christen sind nicht verzweifelt, sondern sie haben eine Hoffnung. Und unser Text sagt in Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Das, was wir allesamt, wir können alles in einen Topf werfen. Und ich verspreche euch, das Leid wird größer, als wir es denken. Das Leid, was hier in diesen Räumen schlummert, können wir uns noch nicht mal vorstellen. Wenn wir das alles in einen Topf werfen, sagt unser Text, fällt es nicht ins Gewicht. Jetzt sagst du, ach, du Jüngling, was hast du schon erlebt, dass du hier so kühn dich hinstellst und so herposaunst? Mein Leid sei nicht der Rede wert, fällt nicht ins Gewicht. Weißt du, was ich durchmache? Ja, ich bin noch etwas jung. Aber ich möchte mich verstecken hinter der Bibel und sagen, das hab nicht ich geschrieben. Das sag nicht ich dir, das sagt Gottes Wort, das sagt Paulus, das sagt derjenige, der 2. Korinther 11 verfasst hat, wo er sagt, ich mühe mich mehr als alle anderen. In Gefängnissen bin ich mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren bin ich oft. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge, weniger einen, also 39 Schläge bekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schriftbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren vor Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, die Juden, in Gefahren von den Nationen, die Heiden, also wir. In Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Unser Leid, auch alles zusammengefasst, wird nicht ins Gewicht fallen, sagt Paulus. Seine Liste ist, glaube ich, nicht vollständig. Aber er hat heftige Sachen erlebt. Ich befürchte, die wenigsten wurden hier gesteinigt. Gott sei Dank. Aber lasst uns das in den Sinn rufen, wenn wir solche Texte, auch solche herausfordernden Worte lesen. Denn wenn du in einer Notsituation gerade bist, dann sind diese Worte schwer für dich zu hören. Dann siehst du nur Resignation, dann siehst du nur Leid. Und du sagst, hier ist kein Ausweg. Was soll das, Gott? Aber Paulus schreibt das hier. Ein Paulus, der mindestens sowas durchgemacht hat wie du. Wenn nicht sogar mehr. Ihm wurde prophezeit bei seiner Berufung zum Apostel. Dieser Mann wird viel für mich leiden. Das hat Jesus Christus über ihn ausgesprochen. Das hat Jesus Christus nicht über mein Leben ausgesprochen. Aber dieser Mann hat gelitten. Und dieser Mann sagt, das fällt nicht ins Gewicht. Was ist das für ein Mann? Wir dürfen nicht vergessen, Paulus leugnet damit, wenn er das sagt, leugnet er nicht das Leid. Das bedeutet für uns nicht, dass wir Leid runterspielen. Wenn das Ziel von Paulus wäre, dann würde er dieses Thema gar nicht aufkommen lassen. Macht nicht den Fehler, wenn ihr Menschen in Not seht, Geschwister in Not seht, einfach zu sagen, ach, habt ihr nicht so, fällt nicht ins Gewicht. Es ist in dieser aktuellen Situation, es ist wichtig. Man muss sich erbarmen. Jesus hat es auch so gemacht. Ja. Aber es ist auch wichtig, nicht einfach nur da zu sein, sondern diesen Blick, wie Paulus ihn gibt, der Hoffnung, der Sehnsucht, zu zeigen, da gibt es etwas. Und es ist viel, viel größer als das, was du erlebst. Unser Leiden ist natürlich wichtig. Es ist nicht einfach nichts, aber im Vergleich zur zukünftigen Herrlichkeit fällt es nicht ins Gewicht. Und dort ist es spannend, wenn man das Wort Herrlichkeit, im Griechischen heißt es Doxa. Und man könnte, also das Wort kann vielfach übersetzt werden mit Pracht, Ruhm, Glanz, Ehre, Preis, aber auch mit Schwere und Gewichtigkeit. Mit Signifikanz, Wichtigkeit, also etwas, was von Bedeutung ist. Und dieses Wort wird im Griechischen für Gewichte auch gebraucht. Und Paulus hat sozusagen, ich sage das mal ein bisschen salopp, eine Waage vor sich, legt da das Leid drauf und legt da Doxa drauf. Legt dort Gewicht drauf. Und dieses Gewicht ist das Gewicht Gottes. Es ist Gottes Herrlichkeit, es ist sein Ruhm, der schwerer wiegt. Doxa wiegt schwerer als das, was ich gerade im Moment durchmache. Auf die Waage wird nichts anderes als Gott selbst hineingelegt. Gott ist von Signifikanz. Gott ist von Gewichtigkeit. Und das wird hier in die Schale geworfen. Und deswegen kann er sagen, wenn ich meine Augen emporhebe und Gott im Blick habe, das hat so ein Gewicht, dann merke ich, das andere ist ein Hauch. im Vergleich zu dem, was vor mir liegt. Und weil das so ist, sagt Paulus auch in Römer 8, ich habe es eben gerade gesagt, dass die ganze Schöpfung sehnsüchtig harrt. Die gesamte Schöpfung, könnten wir auch übersetzen, steht auf Zehenspitzen und erwartet die Herrlichkeit. Ich frage dich, was lebst du für ein Leben? Erwartest du auf Zehenspitzen die zukünftige Herrlichkeit? Die zukünftige Ewigkeit? Bist du auf diesen Zehenspitzen? Bist du mit deinem Kopf so am Suchen und erwartest, dass Jesus wiederkommt? Jesus hat gebetet in Johannes 17, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Jesus wartet auf Zehenspitzen und wartet, dass dieser Moment endlich kommt. Aber unsere geistliche Kurzsichtigkeit raubt uns den Blick für diesen Aspekt. Und das sage ich nicht mit dem Fingerzeig auf euch, sondern es ist etwas, was ich selber in meinem Leben erlebe. Ich merke, dass dieses Thema Ewigkeit so herausfordernd auch für mich ist, weil ich das Gefühl habe, wir drehen uns so viel im Hier und Jetzt, dass für mich dieses Thema Ewigkeit, ach, das hat keine Relevanz. Das ist irgendwann. Was ist jetzt? Ich möchte die guten Dinge des Evangeliums jetzt hier haben. Und das reicht mir oft. Wir sind zu satt. Aber Gott möchte in uns eine Sehnsucht entfachen und sagen, das reicht nicht. Gibst du dich zufrieden mit dem, was du hast? Hast du keine Hoffnung in dir, dass Dinge besser werden? Schau um dich rum. Willst du wirklich deine Hände in den Schoß legen und sagen, das war's? Das kann's doch nicht gewesen sein. Das ist die Botschaft, die uns dieser Text gibt. Der Text, der mich selber herausfordert und sagt, Waldemar, gibst du dich mit Dingen zufrieden? Sagst du ihm hier und jetzt ist alles gut? Und die Dinge, die nicht gut, sag, nein, diese Einstellung will ich nicht haben, weil Gottes Wort sie mir nicht vorgibt. Gottes Wort sagt, ich soll sehnsüchtig harren. Es gibt mehr, wir haben eine christliche Hoffnung. In Vers 24, 25 heißt es, denn auf Hoffnungen sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Wie sehr ist dein Leben geprägt von einer Hoffnung? Wie sehr ist dein Reden mit anderen Menschen geprägt von einer Hoffnung in der Zukunft? Hoffen, 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 das ist das Thema in unseren Versen. Und man kann sich fragen, woher kommt diese Hoffnung auf eine zukünftige? Das ist doch alles, das kann man nicht ergreifen, das kann man nicht fassen. Ist es nicht naiv, von diesen Dingen zu sprechen? Ich kann natürlich über Dinge im Hier und Jetzt sprechen. Anknüpfen dort, was mein Gegenüber vielleicht auch sieht und versteht, aber über die Herrlichkeit und Ewigkeit zu sprechen, meine Lieben, darüber zu predigen, ist echt eine Herausforderung. Weil ich kann da nichts aus der Tasche holen und sagen, das ist Ewigkeit. Woher kommt das, dieses Feuer in einem, diese Hoffnung auf Ewigkeit, auf die Zukunft im Himmelreich? Woher kommt das? Das kann man ja nicht einfach jemand einreden. Vers 23. Nicht allein aber die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, wir selbst seufzen in uns und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir haben die Erstlingsgabe, man kann auch sagen, die Erstlingsfrucht empfangen. Wir haben den Vorgeschmack auf den Himmel empfangen in Jesus Christus. Es ist ein Vorgeschmack. Es ist sozusagen die Vorspeise. Wir wären doch dämlich, wenn wir die Vorspeise essen im Restaurant und sagen, ach, das war's. Da gibt's noch ein fettes Menü. Mit Gängen, die nie aufhören. Ja, das sind Bilder für mich, ja. Wir haben einen Vorgeschmack dadurch, dass Gottes Geist in uns Wohnung genommen hat, und uns schon einige Reichtümer Jesu Christi schenkt. Vergebung, Friede, Freude, Segen, Führung im Leben.
dass wir standhalten können gegen Versuchung, dass wir Sünde abtöten können, das sind gute Dinge. Und Paulus sagt, hey, wer diese Erstlingsfrucht, diese Erstlingsgabe, diesen Vorgeschmack, wer das empfangen hat, der hat ein Zeugnis in sich, das ruft, es gibt noch mehr. Das bedeutet für uns, und ich möchte euch Mut machen, ich möchte mir Mut machen mit dieser Predigt, stärker von der Hoffnung in der Ewigkeit zu erzählen und davon begeistert zu werden und nicht zu sagen, das ist irgendwas Naives. Nein, der Geist Gottes, der mir gegeben wurde, war nicht billig. Der Geist Gottes ist das Größte, was Gott uns schenken kann. Und wenn ich diese Gewissheit in mir habe, dann sagt mir mein Text Vorgeschmack. Vorgeschmack. Und ich sage mir, eines Tages werde ich Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist kein billiger Trost. Denn der Geist Gottes, der dir gegeben wurde, ist kein billiger Geist. Lasst uns darin anspornen. In Römer 5, Vers 5 heißt es fast gleich, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden. Die Hoffnung vergeht nicht. Die ist unkaputtbar. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Diese Hoffnung ist nichts etwas, was du dir einreden musst. Irgendwie, ah, ich kann mir das so schlecht vorstellen. Darum geht es nicht. Der Geist Gottes ist dir gegeben worden. Erfährst du das? Gibt der Geist Gottes Zeugnis deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist? Wenn er das tut, dann darfst du dich hier drauf stellen und sagen, ja, die Hoffnung ist Realität, weil der Geist Gottes in mir Realität ist. Es hat etwas begonnen, ist aber noch nicht perfekt. Paulus sagt es auf einer anderen Art im Kolosserbrief, Christus ist in euch. Christus lebt in euch und er sagt, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn Christus in mir lebt, ist die Herrlichkeit noch nicht zu 100% hier. Christus in mir ist die Hoffnung darauf, dass eines Tages er nicht nur in mir lebt, sondern dass ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Der Geist Gottes ist uns nicht für ein vollkommenes Leben im Hier und Jetzt gegeben. Für viele andere Dinge. Und wenn du dich fragst, was war das nochmal, hör dir die vergangenen Predigten an. Es ist gut, dass er da ist, aber er ist noch nicht für ein vollkommenes Leben im Hier und Jetzt gegeben, sondern der Heilige Geist möchte uns über dieses Hier und Jetzt hinausweisen auf etwas, was noch kommt, auf Jesus Christus, der kommen wird. Damit ist die Erstlingsfrucht, die wir empfangen haben, eine Garantie auf die Erlösung unseres Leibes. Und die Garantie auf eine zukünftige Verherrlichung. Ich möchte schließen und Paulus sagt es an einigen Stellen. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Und an einer anderen Stelle sagt er, wir sollen durch seinen Geist an dem inneren Menschen gestärkt werden. Uns als Menschen zu erneuern, uns vollkommen zu heilen, Not abzuschaffen, das ist das Ziel, das ist der Plan Gottes, sein endgültiger Plan. Bis zu diesem Tag bricht das Königreich Gottes in unseren Herzen an und wir erleben, dass unser innerer Mensch verändert wird. Die innere Seite der Herrschaft Gottes, die innere Seite, die erleben wir hier und heute und darüber dürfen wir uns sehr freuen. Aber wir dürfen uns damit nicht zufrieden geben. Die innere Seite macht uns gewiss, dass die äußere Seite der Herrschaft Gottes ebenso verwirklicht wird. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. in einer einfacheren Übersetzung, ihr Lieben. Schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Lass uns auf Zehenspitzen das Abendmahl nehmen. Lass uns mit dieser Sehnsucht es zu uns nehmen und sagen, Jesus, komm wieder. Amen.